Ich glaube, man muss sich einfach Zeit nehmen, um Leute zu treffen. Also als ich hier damals hingeflogen bin nach Amerika, ich glaube, es war British Airways, aber in der Airline hatten die einen Slogan, das war A stranger is a friend you don't know. Und das fand ich so cool, das merke ich mir, aufgeschrieben. Ich habe eben noch Oldschool-Notizbücher. Und das ist so mein Lebensmotto geworden, dass du einfach jeden erstmal offen rangehst, auch wenn du vielleicht eben politisch mit denen nicht übereinstimmst und so weiter. Aber eben die Zeit nimmst, zu verstehen, warum er so denkt, wie er denkt oder sie denkt. Ich bin Oldschool, dass ich eben das Gender Neutral noch nicht so auf Deutsch hinbekomme. Und das ist so ein bisschen das, was verloren gegangen ist.
Hallo, herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Hier ist Felix. Freue mich, dass ihr dabei seid bei unserer Reise zu den coolsten Deutschen in Amerika. Heute sind wir gar nicht so weit weg gereist von da, wo ich lebe, in Manhattan, in New York. Ich bin mit meinem Mikrofon im Rucksack in die U-Bahn und bin rübergefahren über den East River rein nach Queens, genauer gesagt nach Sunnyside Queens. Was für ein schöner Name für ein Stadtviertel. Dort hat die Tür geöffnet ein Mann, dem ich seit Monaten, wenn nicht Jahren, hinterherjage, der immer auf irgendwelchen Book-Launch-Partys, Preisverleihungen, Stadttouren, die er selber macht oder auf internationalen Buchmessen unterwegs ist, und es war so schwer, ihn vors Mikro zu bekommen. Jetzt endlich hat es geklappt. Julian Woloch ist Autor, ist Fotograf, ist Künstler und ist bekannt auf der ganzen Welt und auch in Deutschland als Graphic Novelist. Das heißt, er entdeckt Geschichten über besondere Persönlichkeiten von Thomas Mann über Bobby Fischer bis hin zu auch Unbekannten, die ganz Großes geschafft haben in New York, zum Beispiel den Hip-Hop mitbegründet haben. Und er setzt diese Geschichten mit Illustratoren und Illustratorinnen so in Szene, dass wir sie genießen können als Comic für Erwachsene, als Graphic Novel. Seine Graphic Novels werden auf der ganzen Welt übersetzt und rausgegeben. Er hat viele Preise damit schon gewonnen. Und er bringt so viele Bücher raus, dass mir völlig schwindelig geworden ist, als ich seine Bücherwand gesehen habe mit all seinen Werken. Es ist wirklich unglaublich, was Julian schafft und er schafft. Und wie er das alles macht, irgendwie nachts, weil er auch noch einen Dayjob hat, als Familienvater. Es ist ein ganz besonderer Mensch und wirklich ein super, super cooler New Yorker, dem ihr heute zuhören könnt. Und ich freue mich riesig, dass er im Podcast ist, wie immer unterstützt von Miles & More, unserem Partner dieses Jahr, und wie immer unterstützt von euch allen. Vielen Dank, dass ihr uns so zahlreich zuhört. Wenn ihr Fragen oder Ideen habt, meldet euch bei felix@wunderbartogetherpodcast.de. Jetzt rein zu unserem Graphic Novelist ins Atelier, zu unserem Nachtarbeiter, zu unserem Tausendsasser, zu unserem Künstler mit kolumbianisch-deutschen, jüdischen Wurzeln. Freut euch auf Julian Woloch. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Julian Woloch.
Ja, wunderbar. Ist übrigens Woloch.
Habe ich dich die ganze Zeit falsch ausgesprochen?
Ja, aber das macht jeder falsch, weil es eben Spanisch...
Woloch.
Woloch, genau.
Und zwar, mit J.
Ja, und zwar, let's go right in, right? Mein Großvater ist ausgewandert nach Südamerika und der wurde eben noch, also W-O-L-L-O-C-H,
Woloch
geschrieben. Und dann hat man es aber Woyoch ausgesprochen. Und dann hat der eben den Namen der spanischen Phonetik angepasst. Und das heißt, wenn jemand findet mit dem gleichen Nachnamen, ist der die garantiert mit mir verwandt. Habe ich bis jetzt jedes Mal gefunden, dass er und, glaube ich, zwei Cousins sind alle in der gleichen Zeit ausgewandert. Argentinien. Und dann habe ich eben in Argentinien, Kolumbien, Panama und eben in Miami heutzutage Leute mit dem Namen, die alle mit mir verwandt sind irgendwie.
Wahnsinn. Julian, ich kenne dich ja schon ein bisschen, auch wenn ich deinen Namen immer falsch ausgesprochen habe. Aber ich kenne dich ja vor allem als Julian oder Julian. Wie nennst du dich selber?
Julio? Genau, das ist das Gleiche. Eben die Idee, dass er war so ein Name, der eben überall passt. Deutsch, Spanisch, Englisch, ja. Also hier halt Julian, aber eben Deutschland Julian.
Wenn ich dich mit Julian anspreche, dann bist du sofort ein bisschen aufmerksamer.
Genau, das ist ja, genau. Ja, eben.
Ich kenne dich als einen der super New Yorker. Ich kenne dich als preisgekrönten Graphic Novelist. Ich kenne dich als jemanden, der die Stadt erforscht hat und auch durch die Stadt führt wie kein zweiter. Ich habe erst vor nicht allzu langer Zeit eine Tour mit dir mitgemacht durch Klein Deutschland oder das, was von der deutschen Community aus dem letzten Jahrhundert hier noch übrig ist. Ich kenne dich als jüdischen Deutschen in New York, was ich wahnsinnig spannend finde, werden wir heute auch drüber sprechen. Und ich kenne dich als jemanden, der andauernd Menschen zusammenbringt und zwar in allen Teilen dieser wunderbaren Stadt. Und als erste Frage, auch für alle, die dich nicht kennen, Julian, wie nennst du dich denn eigentlich? Also wenn ich dich jetzt in so einer Bar hier in Queens treffe, wo du wohnst, wo wir heute sind.
I'm just a nice guy.
I wouldn't believe you. Everybody who says, I'm just a nice guy, I would be like, yeah, it's probably not.
Das ist vielleicht wahr. Nee, ich bin einfach ein netter Typ eigentlich, der neugierig ist. Das ist wirklich so das Leitmotiv mit allem, was ich mache. Also ich bin jetzt schon fast 25 Jahre hier in New York und bin halt mit sehr viel Neugier und Naivität reingekommen in diese Stadt. Und das habe ich mir auch bewahrt, ja.
Wow, seit so vielen Jahren New York. Gibt es, wenn du so jetzt aus deinem inneren Auge über die Stadt blickst, über die Skyline, über die Inseln, über die Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island, was würdest du sagen im Vergleich zu den Tagen 2004 war das, glaube ich, als du hier aufgeschlagen bist. Was ist die größte Veränderung, die du beobachtet hast in der Stadt?
Ich meine, die größte Veränderung ist einfach, dass man sich das New York noch weniger leisten kann als 2004. Ich hatte vorher in Brüssel gelebt, was nicht billig war, also schon wesentlich teurer als Münster, aber eben noch machbar war. Und ich bin sehr naiv als 2004 hingekommen, dachte mir, okay, ich möchte am Central Park wohnen und hatte all diese Ideen und dann erst gemerkt, wie teuer es war. Aber es war noch möglich, hier zu leben. Wenn man jetzt hier hinkommt, ich habe halt Bekannte, die es ein paar Mal versucht haben, jetzt wieder nach New York zurückzukommen, es ist fast unmöglich. Also es ist halt eine Spielwiese für die Reichen geworden. Und ja, es ist hart in New York. Also es war auch schon damals nicht einfach, aber das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass man sich's kaum noch leisten kann, hier zu leben.
Wir haben das große Glück, heute den Podcast nicht virtuell aufzuzeichnen, sondern ich sitze mit dir an deinem Wohnzimmertisch in deiner wunderschönen Wohnung, die ihr selbst renoviert habt, die euch selbst gehört. Und wir sitzen mitten in Sunnyside, Queens. Ich finde immer, wenn ich den Namen höre, Sunnyside, Queens, denke ich, einen schöneren Namen für einen Stadtteil kann man sich nicht aussuchen. In den letzten 5 Jahren gab es ja auch andere Stadtteile, die einen Ruf wegbekommen haben, wie zum Beispiel Corona Queens, wo die Covid-Rate zeitweise am höchsten war und man gesagt hat, wie kann das ausgerechnet dem Stadtteil so furchtbar sein, der auch noch so heißt. Sunnyside Queens, finde ich, klingt einfach nur Hammer. Wie würdest du denn den vielen Menschen, die jetzt zuhören und die noch nie hier waren in diesem Viertel, wie würdest du das beschreiben, malen?
Convenient. Also der Name klingt besser, als es wirklich hier ist, aber wir haben halt also einen schönen Courtyard, wenn man so reinkommt. Erinnert mich so ein bisschen an Berlin, also der Berliner Innenhof, den man hier so hat. Und das ist zum Beispiel ein super Beispiel, wie unbezahlbar das geworden ist. Also als wir hingezogen waren, waren es hauptsächlich halt junge Familien, Leute, die halt eben seit 30, 40 Jahren da waren. Und mittlerweile sind jetzt über uns wohnt eine Johnson & Johnson Executive, die manchmal eben Broadway-Shows sehen will und deswegen die Wohnung gekauft hat. Unter uns ist, ich weiß nicht genau, was sie ist, aber sie ist auf jeden Fall unter anderem eine Fox News Korrespondentin und ist auch nur ab und zu hier. Also es sind halt so, dass Leute sich das eben, was für uns eben eine riesige Investition war und dann eben unser Heim geworden ist, einfach nur so als Dritt-, Viertwohnung das haben wollen. Ist aber super gelegen, man ist in 15 Minuten in Grand Central, gibt mittlerweile auch Fahrradwege hier, aber es ist nicht besonders schön. Es ist also wirklich so eine Arbeitergegend historisch gesehen, aber
nicht schön heißt viele, also ist aber schon Wohnblocks, ne? Ist jetzt
genau,
keine Fabrik.
Es sind Wohnblocks, also es waren halt Tenements, also kleinere Tenements, nur 2-3-stöckig hier. Es gibt einen Film, der auch Sunnyside heißt, wo John Travoltas Bruder mitspielt. Luther Vandross hat den Theme-Song gemacht, wenn ihr auf YouTube schaut, könnt ihr ihn finden und da wurde es hier als das Ghetto bezeichnet. Heutzutage kann ich vorstellen, weil es eben doch sehr sicher ist, wow. Familien und so weiter. Gab hier auch die Queens-Version von CBGBs. Es gab einen Club, der jetzt auf der 46. gewesen wäre. Da ist jetzt Starbucks und so weiter. Aber da gab es wohl mal auch so einen heftigen Club. Und es gab jetzt ein Musical vor einem Jahr oder so, das eben auch in Sunnyside spielte. Das versuchen sie jetzt noch zum Broadway zu bekommen. Hatte so ein Sneak Preview. Okay. Also es gibt, wie oft das so ist in New York, du gehst ja um die ganze Welt und wirst dann sehr lokal. Also es gibt hier auch eine Historical Society, die sich mit Sunnyside beschäftigt. Hat sehr viel auch so Legacy of Racism hier, weil historisch sehr viele Iren lebten hier, die dann eben auch keine Puerto Ricaner und Schwarze in ihrer Gegend haben wollen. Deswegen gibt es in Sunnyside auch den einzigen Privatpark außer Gramercy Park in Manhattan. Der hat eben, du musst halt Mitglied sein, hast gerade einen Schlüssel reinzukommen.
Das fanden die Iren gut.
Ja, um eben auch was Grünes zu haben. Es gibt halt, wie gesagt, nicht viel. Es gab ja die Sunnyside Yards, das ist so ein Zugdepot.
Okay.
Und ja, also gab wenig Grün. Also hätten wir, als die Kinder klein waren, um jetzt in Grünfläche zu fahren, warst du eben im Central Park in Manhattan am schnellsten. Was wow. Eigentlich schon. Also es gibt da natürlich Friedhöfe, wo man auch eben spazieren gehen kann, aber wenn du halt eben viel Gras und so weiter haben willst, dann...
Ja, ihr habt hier unter anderem den Friedhof, der, glaube ich, in allen New York-Filmen immer vorkommt.
Genau, der kommt in allen New York-Filmen vor, auch in meiner Graphic Novel Not a New York Love Story, der halt ganz cool ist, weil er ist halt eben hügelig bebaut. Ist ein Calvary-Friedhof, der ist also ein katholischer Friedhof und man sieht halt die Skyline. Also wenn du eben oben stehst, hast du die Grabsteine und dann in der Ferne die Skyline. Das geht so ineinander über. Also wenn du jetzt, weiß ich, Daredevil oder eben Sopranos und so weiter, ist immer dieser Friedhof. Also,
immer alles ja. In Sunnyside, Wahnsinn.
Ja.
Und wir kommen von der Stadt hier, wir sind vorhin mit der U-Bahn hierher gefahren und man steigt ja hier von der U-Bahn herunter in die Stadt, das ist anders als in Manhattan.
Ja.
Was wunderschön ist, du fährst also mit der U-Bahn durch die Häuser durch, overground und dann steigst du so runter in das Viertel und du wohnst wirklich direkt hier an der U-Bahn. Das ist total convenient, wie du sagst. Und wir sind dann hier hochgelaufen. Christina passt jetzt gerade auf Charlie auf, der auch mit dabei ist. Und ich darf mit dir podcasten. Wollten dich beide und deine Familie unbedingt kennenlernen, weil wir so große Fans sind von euch. Und jetzt kamen wir in die Wohnung und das Erste, was ich gesehen habe, war, Julian trägt. Und das ist keine Maskerade, hast du mir gesagt, sondern das machst du jeden Tag so. Du hast Bayern München Pantoffeln an.
Das stimmt, die Pantoffeln habe ich tatsächlich jeden Tag an.
Und ein rotes Bayern München Jacket. Und das ist alles original, soweit ich das beurteilen kann.
Natürlich, nein, selbst original. Ja, ich bin seit meiner Kindheit, auch wenn ich in Münster groß geworden bin, in Nordrhein-Westfalen, wo alle eben Borussia Dortmund-Fans waren, tatsächlich Bayern-Fan gewesen. Ich kann dir auch jetzt nicht die Origin-Story sagen, was war immer mein Verein, damals Klinsmann, Matthäus, Klaus Augenthaler, da erinnere ich mich noch
die
sehr.
Die 80er.
Ja, genau. I'm dating myself right now. Und hatte so ein bisschen das Interesse am Fußball halt verloren, als ich hier gegangen bin, aber als ich Kinder bekommen hatte, die dann plötzlich und wirklich nicht durch mich total Fußball begeistert waren. Also, weil sind auch wesentlich bessere Fußballer als ich. Also okay. Unser Älterer, den du ja vorhin gesehen hast,
ja,
war auch in der Stadtauswahl, einer der 22 besten Fußballer seiner Altersgruppe.
Wow. Als New 16. York City.
New York City, ja. Und der spielt auch in der zweithöchsten Jugenddivision. Also gibt's MLA Next. Das ist halt, da musst du aber eben auch ein Major League Soccer Team haben. Und das kostet dich auch Hunderte von Tausenden von Dollar. Also, aber für die Normalos ist das die höchste Liga und die sind momentan Zweiter.
Wow. Das heißt, der spielt wie viele Male die Woche?
Viermal die Woche hat der Fußball. Also, ich spiele zwei Spiele normalerweise die Woche und viermal die Woche Training.
Also sechs Tage.
Ich bin ja, und der andere, wir spielen ja beide. Also, ich habe eigentlich, mein Leben dreht sich aus. Scheduling hängt eben wirklich von dem Fußballtermin meiner Kinder ab. Also, ich sollte eigentlich am Samstag jemanden treffen, der sagt, okay, wann kannst du? Ich kann nur zwischen dann und dann. Ist eigentlich, kannst du sagen, nee, sorry, dann bin ich on the road, weil ich auch.
Ja, du musst auch, fahren dann auch.
Ich bin,
ne?
Genau, ich bin der inoffizielle Taxifahrer, ja, genau.
Wow. Du hast uns netterweise die Türen der Kinderzimmer aufgemacht und da hängt also Lewandowski.
Genau, also ja.
Über dem Schreibtisch von deinem Sohn hängt ein Bayern-München-Logo, was ich so groß wirklich erst selten gesehen habe. Ich würde sagen, es ist so fast ein Quadratmeter.
Ja, müsste so ein Quadratmeter ungefähr sein, ja.
Hätte ich alles nicht erwartet. Und dann hast du hier so einen schön versteckten Fernseher, wie man ihn heute hat, mit einem Bilderrahmen. Und da sind Ölgemälde und jetzt gerade gucke ich auf eine tolle Fotografie aus einem dunklen Wald. Ja. Und du sagst aber, ja, dieser Fernseher existiert eigentlich aus anderen Gründen, dieser Rahmen.
Genau, das ist also perfekt. Das ist so groß, dass man da wie im Kino dann Fußball live gucken kann. Und wir haben tatsächlich seit bestimmt 2020 kein Bayern-Spiel verpasst, das live im Fernsehen gezeigt worden ist. Also Champions League auf Paramount Plus und Bundesliga auf ESPN. Und manchmal, wenn die Kinder eben unglücklicherweise genau ein Fußballspiel haben, wenn Bayern spielt, dann haben wir so einen Pakt geschlossen, dass keiner auf sein Handy guckt. Und wir gucken das dann zeitverzögert und wissen dann. Aber es ist einmal passiert, dass ich dann wirklich mit meiner Bayern Munich Jacket war und dann sagte, ich war bei der Arbeit und wir hatten diesen Pakt geschlossen. Und dann kommt dieser Inder im Fahrstuhl, oh, I'm so sorry, that was a terrible game today. Oh. Ich sage, dude, I did not know. Und die hatten gegen Frankfurt, glaube ich, 5-2 verloren. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ich hätte den Typen mal schlagen können. Deswegen, ich trage keine Bayern-Sachen, wenn Bayern spielt, damit mich keiner darauf anspricht, weil du kannst es ja nicht ahnen, dass ich Bayern-Fan bin.
Ich hätte es nie geahnt und anscheinend habe ich dich immer an Spieltagen bisher getroffen.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. As an exclusive benefit, you earn 2 miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners and 1 mile per $1 spent on all other purchases. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Weiß eigentlich Bayern München, was die an dir haben?
Also einige wissen es. Also wir haben 32 deutsche Meisterschaften, habe diese Graphic Novel gemacht, hatte damals mit dem deren Archiv auch gearbeitet, die waren super kooperativ und so weiter. Und
du hast eine Graphic Novel gemacht über
Oskar Rohr, also den ersten deutschen Fußballprofi, der eben ins Ausland ging. Aber es ist gleichzeitig auch eine Geschichte, halt Zeitgeschichte, da eben das Team der Zukunft eben 32 da war und dann ein halbes Jahr später kamen die Nazis an die Macht und der Trainer, der Präsident, der Jugendtrainer, alle müssten halt weg, weil Bayern hatte halt historisch sehr viele Leute jüdischen Ursprungs in ihrer Mannschaft. Ich habe auch ein paar Bücher dazu, wenn du hinter dir guckst, eben FC Bayern und seine Juden. Das ist von dem Schulze Marmeling, der auch aus Münster, glaube ich, ist, oder Münsterland, einer der führenden Bayern-Historiker.
Und das heißt, ja, Bayern München ist eigentlich eine jüdische Mannschaft im Ursprung.
Genau, also jüdische Mannschaft, aber hatten halt historisch gesehen sehr viele Juden. Der Präsident Kurt Landauer ist auch derjenige gewesen, der Bayern nach dem Krieg gerettet hat. Also der hat deren Trainingslager wieder aufgebaut und so weiter. Und eigentlich ohne Kurt Landauer wäre wahrscheinlich Bayern München nach dem Krieg untergegangen. Und interessante Geschichte, dass die Geschichte von Kurt Landauer war total vergessen. Und die Schickeria hat den wiederentdeckt. Und die haben wirklich Druck auf den Verein aufgelöst. Und jetzt natürlich wird Kurt Landauer immer wieder geehrt und so weiter. Und Uli Hoeneß spricht von ihm und so weiter. Die hatten jetzt gerade ihr 125-Jähriges. Und ohne viel zu sagen, haben sie auch dann eben gesagt, also ja, um das Wort Jude in den Mund zu nehmen, haben sie gesagt, ja, es war ja auch eine Geschichte, die sehr interessant war und so weiter. Aber die Schickeria hat das wirklich da wunderbar gemacht. Die hatten halt wirklich da Initiativen gegründet. Die haben die Kurt-Landauer-Stiftung gegründet.
Die Schickeria ist ein Fanclub.
Der Bayern-Fanclub, genau.
Also der Bayern-Fanclub.
Der Bayern-Fanclub, okay. Eigentlich.
Der größte. Und da bist du auch Teil von.
Ich will jetzt Falsches sagen, aber ich habe ja, dadurch, dass ich eben die Leute von der Schickeria kennengelernt habe und mit denen befreundet haben, das Schöne ist, dass die haben gesagt, jedes Mal, wenn wir kommen nach München, ich muss es natürlich mehr testen, besorgen die uns halt auch Tickets.
Gibt es eine Schickeria in New York oder USA?
Nee, aber es gibt einen Bayern München Fanclub in New York und die treffen sich in einer Bar in der Nähe vom Herald Square. Die gucken da einmal Spiele.
Da gehst du aber...
Sind wir ein paar Mal gewesen, also normalerweise, der Fernseher ist relativ neu, seitdem wollen wir gar nicht mehr das Haus verlassen, aber upgraded. Aber ja, wir sind ein paar Mal auch gegangen, was natürlich auch ein cooles Erlebnis ist. Und wir sagen, die Hälfte der Leute, oder ein bisschen mehr als die Hälfte, sind eben aus Deutschland, aber dann eben auch Leute aus aller Welt, die halt eben Bayern München cool finden. Ja.
Wow. Und du hast das, kann man glaube ich auch verraten, das habe ich nämlich kurz in deinem Schrank gesehen, du hast auch schon das neue.
Genau, die haben hier so eine Limited Jersey. Edition for the 125, also für den 125. Ja. Ich habe das Jersey, ich habe das Jacke, aber ich habe auch die Schuhe. Die haben Gazelle-Schuhe, die wirklich sehr schön aussehen, ja.
Für, ja, wenn, diese wenn ich, Dedication, wenn ich mal, Bayern München, bitte, ich hoffe, es hört jemand zu, der bei Bayern München arbeitet und sagt, wir müssen Julian und seine Familie reich beschenken,
ja,
die halten hier auf der anderen Seite des Atlantiks wirklich die Fahne hoch für Bayern München. Und es gibt ja in New York auch ein Bayern München Office inzwischen.
Genau. Ich hatte mal Kontakt zum Alten, aber das hat jetzt ein paar Mal, also wegen der Pandemie ist ja vieles auch dann verschwunden. Aber es gibt, ich habe keinen Kontakt zu denen, also wenn sie das hören, meldet euch.
Es gibt noch was Zweites hier im Wohnzimmer, was ich unglaublich beeindruckend finde bei euch, nämlich eine komplette Regalwand und soweit ich das beurteilen kann, besteht die zu einem sehr großen Teil aus Graphic Novels. Für alle, die Graphic Novels vielleicht gar nicht kennen, gar nicht genau wissen, was das ist, wie würdest du dieses Genre beschreiben?
Also es ist ein fancier Name für Comics, mit dem Anspruch eben, dass das eben schon für ein erwachseneres Publikum ist. Es ist ungefähr nur ein Viertel, also es sieht jetzt schlimmer aus, aber ja.
Comics für Erwachsene.
Comics für Erwachsene, aber es ist halt fluid, die Definition. Also im Prinzip, weil natürlich Comics natürlich auch impliziert, dass es eben komisch sein muss. Also das kommt immer aus der Zeit, wo es eben lustige Bildgeschichten waren. Und ja, Graphic Novel ist mehr so eben die Novelle oder eben der Roman, also ein grafischer Roman.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Ich habe dich ja kennengelernt oder gefunden durch Christina, die dir begegnet ist mal hier in der Stadt und gesagt hat, Julian ist einer von diesen Deutschen in New York, die musst du ans Mikrofon holen. Das ist so ein spannender Mensch. Und das war, glaube ich, im Rahmen von einer Vorstellung, von einer Graphic Novel. Es war auf jeden Fall so, dass ich dann versucht habe zu verstehen, wie wird man überhaupt Comiczeichner für Erwachsene? Wie funktioniert das überhaupt? Wie bist du da zugekommen? Und Christina hat damals zu mir gesagt, der Julian, der ist monatelang durch die Bronx gelaufen, als er hierher gezogen ist, und hat an Türen geklopft. An das kann ich mich noch erinnern. Kannst du uns mal mitnehmen, was da passiert ist, dass du gelandet bist?
Ja, es ist nicht ganz so gewesen. Also ich bin, the longer story, ich bin eigentlich aus dem fotojournalistischen Bereich. Okay. Also ich habe als Fotojournalist hier gearbeitet, also bin in New York gelandet, können wir jetzt auch noch mal unterhalten, warum ich hier gelandet bin, und habe dann ein Fotoprojekt gemacht. Und das geht dann eben wieder ein bisschen zurück zu meiner jüdischen Identität. Und zwar hatte einen Freund, der hat so Community Gardens gemacht, also so Grünanlagen in der Bronx. Und der hat mich dann durch die Bronx gefahren. Das war also um 2002, 2003. Und zeigte mir halt eben, wo die halt so Grünflächen bearbeiten. Also die Bronx hat nicht so viel Grünflächen. Und dann sagte er, oh, und hier war ist eine ehemalige Synagoge und hier ist eine. Und dann war ich ganz fasziniert davon und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Und irgendwie die Hälfte der Bronx war jüdisch. Die Hälfte der Bevölkerung der Bronx war jüdisch. Und zwar hatte das wieder mit Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zu tun, dass eben Juden, wenn sie halt eben, also das ist ja die Lower East Side als historisches Einwohnerviertel, und dann, wenn Leute halt dann eben ja mehr Geld hatten und dann in die Suburbs, also Bronx mehr als Suburbs damals, ziehen wollten, haben die oft, also eben nicht nur Juden, aber auch Italiener, Iren, also eben nicht Protestanten, eben Probleme auf dem Wohnungsmarkt gehabt. Und es gibt bestimmte Gegenden halt eben wie die Bronx, die halt dann wesentlich offener war. Und deswegen die Bronx, also vor 100 Jahren war hauptsächlich italienisch und jüdisch, also osteuropäisch-jüdisch. Und es gibt also heute noch, also habe ich jetzt nicht gezählt, aber bestimmt noch hunderte von Gebäuden, die eben ehemalige Synagogen waren oder eben andere Funktionen haben, wo man eben noch einen Davidstern erkennen kann und so weiter. Und ich habe dann, da ich noch auf meine Arbeitspapiere wartete, einfach mit dem Fahrrad dann die Bronx abgefahren, Straße für Straße, habe dann sehr viele Fotos gemacht um die 1200 und hatte dann tatsächlich 2000.
Bronx ist doch riesig, also um das abzufahren.
Oh ja, ich hatte viel Zeit, ich habe keinen Job gehabt und dank meiner Frau, die arbeitete, konnte ich dann eben, hatte noch keine Kinder, viel Zeit. Und habe das dann wirklich als Hobby gemacht. Das war also dann wirklich so sehr cool. Und ich, heutzutage entdecke ich immer noch was Neues, aber ich habe dann mit der Bronx angefahren, hatte natürlich auch die Lower East Side fotografiert und dann stellte ich auch fest, dass Harlem sehr jüdisch war und so weiter. Habe diese Fotos gemacht und dann, ich glaube, das war 2005 oder 2004 hatte ich dann eine Ausstellung hier in New York, meine erste Solo-Ausstellung, und dann nicht AM New York, aber die andere Metro hat dann eine Story über mich gehabt, die oft eben auf der Titelseite sogar war, und plötzlich dann wollten dann alle möglichen Leute was davon wissen. Jerusalem Post hatte eine war plötzlich dann ganz große Sache. Das deutsche Konsulat hatte dann eine Solo-Ausstellung mit mir ein paar Jahre später und habe dann dadurch eben angefangen, Walking Tours zu machen. Weil Leute denken, oh, ich würde immer hingehen, aber ich traue mich jetzt nicht alleine. Und dann habe ich halt dann Leute denken gehört und habe in der gleichen Zeit eben auch sehr viele Hip-Hop-Leute kennengelernt, die eben, was ich heutzutage für UPS arbeiten, aber damals in den 80ern plötzlich dann eben Rockstars waren, so. Aber eben das verpasst hatten in der Zeit, also die 90er, wenn plötzlich dann wirklich viel Geld gemacht worden ist mit Hip-Hop, waren die schon weg vom Fenster.
Auch so eine New Yorker Geschichte, ne, dass der Hip-Hop hier erfunden wurde, aber die Erfinder sind, viele sind nie reich und
genau,
berühmt geworden.
Genau, ja. Und die Story, die halt eben zu meiner ersten Graphic Novel führte, war, dass ich dann eben auch, dadurch, dass ich halt eben durch ganz New York auf der Suche nach eben jüdischen Städten gefahren bin, dann eben auch viele Leute kennengelernt habe und dann eben auch gemerkt habe, wie diverse eigentlich auch New Yorks jüdische Gemeinde ist, also von jemenitischen Juden, marokkanischen, äthiopischen, und habe halt in der Bronx diesen puerto-ricanischen Juden kennengelernt, Benjamin Melendez, der auch einer der Gründer war, einer der New Yorker Gangs, die Ghetto Brothers, Und die Getter Brothers waren beteiligt an diesem Hoe Avenue Peace Meeting, das 1971 ein Friedensschluss von Gangs in der South Bronx war. Und nach dem Peace Meeting kamen halt die ersten Street Parties. Nicht Hip-Hop, das ist immer, wird immer verwechselt. Und, aber das war so der paved the way for Hip-Hop to emerge.
Sozusagen. Weil es plötzlich sicher war.
Genau.
Die also Leute haben sich rausgetraut.
Sie haben sich schon vorher rausgetraut, aber du bist halt nicht von Territorium zu Territorium gegangen. Und da war eben dieser Mix von Kulturen, eben also Black and Puerto Rican Culture coming together. Die Black Spades, was auch eine Gang war, die an diesem Hoe Avenue Peace Meeting beteiligt war. Die hatten halt ein Mitglied, das war Africa Bambaataa, der aus den Black Spades dann die Universal Zulu Nation gemacht hat, die heutzutage eben als erste Hip-Hop-Crew genannt wird. Er behauptet, es war 1973. Da wird viel Geschichte auch neu erfunden. Stimmt nicht wirklich. Wenn du die Leute fragst, die mich beteiligt waren, war es wahrscheinlich 76, 77. Okay. Aber es ist a lot of Myth-Making. Das gehört immer dazu. Und manchmal ist eben der Mythos auch die bessere Geschichte. Und auch das Hoe Avenue Peace Meeting. In meiner Graphic Novel habe ich dann Sachen gelassen, die wahrscheinlich hundertprozentig da waren, aber for the better it's narrative. Genau, it's a good story and sometimes a good story is more important. Und das war eben meine erste Graphic Novel. Die habe ich mit einer Künstlerin, die ich aus Münster auch kannte, Claudia Ahlerin, gemacht. Und wir hatten eigentlich vor, das so selbst zu publizieren. Das war also mehr so ein Gag. Ich fand das ganz spannend und hatte auch vor so ein Fotocomic gemacht. Aber es war wirklich, dass ich ihn für diese Serie von Jewish Diversity Portraits fotografiert hatte, die auch im deutschen Konsulat gezeigt worden ist.
Und sie hat das illustriert.
Genau,
sozusagen.
Sie hat
du das hast die Geschichte geschrieben.
Ja, genau, und haben aus daraus halt eine, ich kann dir die auch gleich zeigen, eine Graphic Novel eben gemacht.
Die hieß?
Get a Brother. Ja, okay. Und das wollte ich eigentlich, hatte ich eigentlich gedacht, gut, das publizieren wir selbst. Das wird nur so ein kleines Ding sein. Und dann habe ich tatsächlich, wie das Leben manchmal so ist, wir hatten dann, das war damals, glaube ich, der 40. Jahrestag, genau, es musste 40. Jubiläum des Hoe Avenue Peace Meetings. Und dann habe ich Benji gesagt, hey, why don't we just organize a reunion? You know, I'll find a place. So, dann habe ich halt rumgefragt und wir hatten das Bronx Documentary Center, glaube ich, oder irgendeins dieser Orte, habe ich angefragt, ja klar, wir stellen euch das zur Verfügung, macht einfach. Und dann hat Benji eben Leute noch angerufen und wir hatten das dann, das war für mich auch so eine Idee, dass ich eben dann alle Leute am gleichen Ort habe, dass ich eben auch dann mehr Stories sammeln kann für die Graphic Novel. Und wir hatten dann ein paar Bilder auch ausgestellt, vielleicht 10 Seiten, die habe ich als Poster abgezogen. Und da kamen halt wirklich einiges an interessanten Typen zusammen.
Also wirklich Gang-Members, ja.
Die waren halt eben alle jetzt nice Grandparents, aber eben ehemalige Gang-Members, aber eben auch viele Hip-Hop-Pioniere. Und ich habe dann einige Leute kennengelernt, mit denen ich halt auch heute noch befreundet bin, also Joe Conso, der erste Hip-Hop-Fotograf. Und da waren halt tausende von great Stories. Und das wurde dann tatsächlich, weil ein Reporter von der Daily News war dabei und der erzählte mir dann, also er hatte eine Story auch gemacht in der Daily News und er erzählte, dass er damals eben auch Gangmitglied war und war eben auch einem, also war spannende Geschichten. Eine Woche später kriege ich eine E-Mail, also Facebook Messenger, hey, I'm an agent from Paris, I think there is money to be made with this, can I represent you? Und ich so, okay, nigerianische Prince-Story, das ist natürlich nicht wahr. Und das Englisch war auch mit vielen Fehlern. Und ich so, ja, okay, das stellt sich heraus, der war total legit. Ich habe geguckt, der hatte auch keine Website. Es war alles so ein bisschen sketchy. Ich so, ja, das kann nicht sein. Aber er war halt Franzose, der nicht so gut Englisch konnte, aber ist aber einer der erfolgreichsten Agenten für Graphic Novels gewesen. Also er hat halt wirklich die meisten Leute, die man so kennt, irgendwann mal repräsentiert.
There is money to be made, ja.
Genau, und der meinte, ich habe erstmal gesagt, nein, danke, ist alles okay. Und dann hatten wir uns halt einen Monat später oder 3 Wochen später oder sowas in New York, meinte, let's meet up, also okay. Hat das erstmal auch gecancelt, ich sag, okay, whatever, fuck it. Aber dann hatten wir uns tatsächlich dann getroffen und dann ein bisschen unterhalten. Ich dachte, nee, ich brauch's doch wirklich nicht. Wir hatten auch, glaube ich, schon ein Angebot von einem Verlag dafür und dann hatten wir so ein bisschen unterhalten. Ich dachte, okay, wo muss man denn drauf achten? Und dann meinte er, ja, what about like secondary rights und adaptation rights und audiovisual rights und translation rights? Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Business Aspekt. Ich weiß, wie man Geschichten erzählt, aber. Und dann habe ich gedacht, okay, ich rede mal mit Claudia, wir können es ja mal probieren. Ich dachte, okay, gib dir einen Monat, wenn du es verkaufen kannst, sure, let's go with you. Und dann hat er tatsächlich in 2 Wochen das Buch verkauft, erschien auch dann in, glaube ich, 6 oder 7 verschiedenen Sprachen. Auch in Deutschland beim Avant Verlag, wenn Leute zuhören, Avant Verlag hat noch Copies. Und ja, dann meinte er, hast du andere Ideen? Und ich so, ja, I have a lot of ideas. So. Und ich habe aber nie geplant, dann wirklich ich habe als Fotojournalist gearbeitet, eben auch regelmäßig auch noch geschrieben. Also ich habe ein paar Sachen für die New York Times gemacht und so, aber habe nicht wirklich gedacht, dass ich auf Graphic Novels umsteige. Und dann mein zweites Buch war halt, also ich hatte jemanden kennengelernt, der für Columbia University arbeitet und dann wurden die Briefe, so der Erlass von Joe Shuster der Columbia University geschenkt. Joe Shuster ist der Miterfinder von Superman, der das ganze visuelle Bild, das man heute vom Superman kennt, mit dem Cape, mit den Farben und so weiter erfunden hat. Und der lebte halt den größten Teil seines Lebens, also er hat 10 Jahre gut gelebt vom Superman und dann wollten die beiden, also er und sein Miterfinder, der Superman geschrieben hat, die Rechte zurückfordern. Wurde dann gekündigt, war Persona non grata im Comic-Business, lebte in großen Teilen in Armut hier in Rego Park. Ich war auch in seiner Wohnung, die ist nicht so weit weg hier von hier. Und die ganzen Briefe waren plötzlich bei Columbia. Bevor die überhaupt katalogisiert worden sind, hatte ich da die Kisten bekommen, hat mal durchguckt, meine, that would be a good story, weil man eben so viele auch nicht weiß von der Geschichte. Und das wurde dann meine zweite Graphic Novel, die Geschichte des Superman-Erfinders, glaube ich, in 8 oder 9 Sprachen übersetzt. Und dann war plötzlich, wow, I can actually...
This could be a thing.
Ja, und dann haben wir verschiedene Sachen gemacht. Und das Schöne ist halt eben, dass... Ich habe dann immer versucht, auch irgendwas dann eben deutsches Thema zu haben. Das dann eben, also dann hatte ich die Adaption der Judenbuche gemacht von Annette von Droste-Hülshoff.
Du hast die in einen Comic verwandelt.
In einen Comic verwandelt, auch mit Claudia. Und dann halt viele Sachen gemacht, die mich dann eben auch an Orte gebracht haben, die nicht unbedingt mit Comics zu tun haben. Wir waren halt im Droste-Hof, also wir waren im Haus, wo sie aufgewachsen ist, haben wir eine Buchpräsentation gemacht. Wir haben im Haus, wo sie gestorben ist, in dem Schloss, wo sie gestorben ist, Merseburg, was gemacht. Dann hatte ich eben, wie gesagt, die Geschichte von Oskar Rohr gemacht, wo wir dann eben auch, daraus wurde sogar ein Schüleraustausch zwischen Frankreich und Deutschland gemacht. Und da siehst du wahrscheinlich auch, da ist so eine Trophäe von dem Lesekicker, das beste Sportbuch oder beste Fußballbuch des Jahres 2020. Hat also keiner, die ganze Zeremonie war virtual on Zoom, not so great.
Aber you're award winning now.
Genau, also ich habe tatsächlich viele Preise gewonnen. Dann, ja, und halt eben hat mich an verschiedene coole Orte gebracht, wie man nicht unbedingt dann erwarten würde. Und dann eben aus Ghetto Brava haben wir dann zum 50. Hip-Hop-Jubiläum dann auch einen Podcast gemacht für Audible, Can You Dig It? Und deswegen hatten wir eben auch Chuck D, den ich halt eben als Teenager ganz toll fand. Also ist der Frontmann für die jungen Leute, die dazu hören. Public Enemy war eine wichtige Hip-Hop-Crew in den 90ern und Chuck D war der Frontmann.
Okay.
Ist sozusagen der Morgan Freeman of Hip-Hop, hat tolle Stimme auch. Und dann war ich tatsächlich mit Chuck D im Studio und der las dann tatsächlich die Worte, die wir geschrieben hatten für Can You Dig It, also ein toller Podcast, wenn ihr Audible habt.
Reinhören,
ja.
Und Julian, ich möchte jetzt einen großen Bogen mit dir machen, weil eine Sache, die mich an dir so fasziniert, du hast es auch gerade beschrieben, ist deine Neugier, nicht nur in Menschen, sondern vor allem in jüdische Menschen. Und ich möchte mit dir zurückgehen nach Münster.
Ja.
Du hast hier sogar ein paar, ich glaube, Stiche an der Wand hängen aus Münster.
Das sind Stiche, das haben meine Eltern mir geschenkt. Das sind Stiche von dem Schloss von Münster. Das sind 4 verschiedene Ansichten. Da versteckt man eben das Fernsehen in der Mitte, wo wir dann Fußball gucken. Aber ja, das sind Stiche vom Schloss von Münster, was auch die Uni war. Ich habe auch in Münster halt Literatur studiert.
Okay.
Und bin halt sehr Münster verbunden.
Da sind wir ja auch wieder bei Herrn Woloch.
Genau.
Wie bist du aufgewachsen? Wie ist deine... Warum Münster?
Warum
und
Münster?
Wie kann man sich das als Bild vorstellen,
ja, also,
in dem du aufgewachsen bist?
Wie wir am Anfang gesagt haben, mein väterlicher Großvater ist ja aus der Bukowina oder eigentlich also der Region, die heutzutage Moldawien, Ukraine ist. Also die ganzen haben da ja alle paar Jahre sich immer geändert. Und aber mütterlicherseits ist es eine alteingesessene Familie aus dem Münsterland gewesen, die Dessauers. Das waren halt, die haben Pferdezucht begonnen und waren Viehhändler und so weiter. Also sehr gumpricht und also sehr, sehr Münsteraner jüdische Familie. Und mein Großvater Julius, nachdem ich benannt bin, mein Urgroßvater, ist 1956 aus Kolumbien zurückgegangen. Also sie sind kurz vor der Kristallnacht eben nach Kolumbien ausgewandert. Haben sich aber nie wirklich da wohlgefühlt. Hatten auch ein deutsches Restaurant, wo es eben zünftige Küche gab, nicht koscher. Und dann ist er 56 zurückgegangen und meine Urgroßmutter ist 58 gestorben. Lina. Leon ist halt eben auch nach Lina benannt. Und dann ist meine Mutter mit ihren Eltern aus Kolumbien dann auch nach Deutschland gekommen, weil die eben ihre Großmutter, also meine Urgroßmutter, alleine hatten in Münster.
Aber deine Familie, diese jüdisch-deutsche Familie, die das Land verlassen hat und sich damit gerettet hat, ist nach Deutschland zurückgegangen. Alleine das ist ja schon
irre. Ja, das ist auch etwas, was ich recherchiere momentan auch in einer Graphic Novel über meine Familiengeschichte und so weiter ein bisschen. Ich habe zum Glück während der Pandemie auch beide meine Eltern ein bisschen interviewt. Und ja, mein also väterlicherseits, wie gesagt, aus der Bukowina jüdisch und meine Großmutter war indigen. Je nachdem, wenn man fragt, wahrscheinlich ist sie eine Chibcha, was eine der vielen indigenen Volksgruppen in Kolumbien ist. Aber natürlich, wenn du einige meiner Cousins fragst in Kolumbien, sagen, nein, das ist Spanish. Weil alles natürlich, da hat es immer noch so ein Stigma, wenn man indigen ist in Lateinamerika. Jeder ist dann Spanisch automatisch, ne? Und die ist halt konvertiert.
Das heißt, wenn du so einen DNA-Test machen würdest, dann würde da wahrscheinlich ein bisschen
kolumbianisches. Ja, genau. Also ich bin eben teilweise indigen kolumbianisch halt auch und habe mich auch in Deutschland halt, wenn man halt eben so aussieht wie ich, nicht unbedingt, da ist ja immer automatisch halt Migrations-Background klar. Und oft habe ich dann eben auch einfach nur Leute, meine Eltern sind Kolumbianer, habe ich natürlich nicht auf Englisch gesagt, sondern auf Deutsch, weil das dann einfacher ist, als zu erklären, oh, du bist jüdisch, weil dann kommt immer dann eben automatisch halt sehr viel Also es ist oft sehr verkrampft gewesen, wenn man das halt hat. Und das habe ich dann, oder du hast so, halt auch Sachen gehabt.
Oh, sorry.
Ja, oder eben, ich hatte mal auch eine, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber ich hatte mal auch eine Freundin und habe dann auch dann übernachtet bei ihr. Und am nächsten Morgen war eben auch ihre Großmutter da und dann ihr einziger, ich hatte mich noch nie vorher getroffen, der sieht ja aus wie ein Jude.
Ah.
Ja, was natürlich die ganze Familie, Eltern, oh my God, that's so embarrassing und so weiter.
Jetzt bin ich sogar embarrassed beim Zuhören.
Aber
sag mal, was ist denn an dir kolumbianisch? Ich meine, die Menschen, die uns jetzt zuhören, können dich ja nicht sehen.
Also ich meine, ich sehe, also dunkle Haare, also ich werde auch sehr schnell sehr, sehr braun und so weiter. Nicht so besonders groß, bin nur 1,68. Also
helle Augen.
Helle Augen, die sind von meiner Großmutter, die Augen, ja. Und ja, also wenn ich in Kolumbien bin, also auch, natürlich, ich lebe auch in Queens, also die Leute sprechen mich automatisch immer auf Spanisch an. Also es passiert, also Leute, die halt eben auch Spanisch können, weil ich einfach, und natürlich, wenn du Fußballklamotten trägst, wenn du in Bayern München,
ist daran einer von uns,
daran liegt's. Aber klar, ist halt eben, also das Südländische halt, das okay. Ist, können natürlich auch Italiener sein, also, aber ja, also Deutschland halt groß geworden, aber wir, in Münster waren 80 Juden in der ganzen Stadt, also es war alles
80 Juden in der ganzen Stadt?
Genau.
Und die, ihr kanntet euch?
Wir kannten uns alle, ja, wir hatten, also es gab drei junge Leute, 1993 habe ich Abitur gemacht und hatte halt als einer der ersten, das erste Mal, also 1933 hatten ja die Nazis jüdische Religionsunterricht als Abiturfach verboten. 1993 war es das erste Mal in Deutschland wieder erlaubt. Und ich war dann einer von, glaube ich, waren 4 oder 6 Leute aus ganz Deutschland und der Unterricht war in Dortmund. Und da musste ich halt einmal die Woche nach Dortmund zum Unterricht fahren und so weiter. Und das war mein 4. Abiturfach. Und das war halt, Medieninteresse war, es waren mehr Journalisten da als wirklich Leute, die das Abitur gemacht haben. Aber das war halt eben damals für Deutschland auch ein großes Ding natürlich.
Ich bin in den 80er, 90ern in Nürnberg aufgewachsen. Ich kannte so gut wie gar kein jüdisches Leben, weil als nicht-jüdischer Deutscher, wie ich überhaupt aus meiner Generation, kennst du jüdischen Tod, aber du kennst kein jüdisches Leben. So hat mir das auch mal jemand erklärt, weil wir eben immer mit der Geschichte konfrontiert wurden, nie mit der Gegenwart.
Es sind auch nicht genügend Leute da, um das, also jetzt hat sich natürlich ein bisschen das geändert durch eben die Migration aus der ehemaligen Sowjetunion. Aber natürlich ist es einfach nicht so wirklich sichtbar und natürlich auch aus Angstgründen, weil Leute halt eben nicht unbedingt identifizierbar sein wollen. Das hat sich, war eine Zeit lang ein bisschen anders, aber ich war, als mein Vater gestorben ist, war ich halt in, bin ich nach Deutschland gefahren, war auch in Berlin und
das ist noch nicht so lange her.
Das ist noch nicht so lange her, war halt schon nach dem 7. Oktober und alle Leute, die ich in Berlin kannte, die normalerweise sehr offen jüdisch waren und so weiter, haben alle gesagt, es ist keine Zukunft in Berlin, es ist einfach zu gefährlich, offen jüdisch zu sein. Und das ist leider sehr traurig, leider auch in meiner, also es gibt viele Probleme momentan in Deutschland und darüber will ich jetzt auch nicht so unbedingt reden, 7. Oktober und so weiter, aber ich glaube eben durch die ganzen Social-Media-Geschichten und halt oberflächliche Informationsaufnahme ist halt sehr viele Misconceptions, also ist auf Deutsch.
Missverständnisse.
Oder eben auch, Missverständnisse ist nicht sonst, aber ich glaube eben.
Falsche Annahmen.
I don't know. Wie er es auch mal sagen will, aber ich glaube, es gibt halt, ich glaube, dass es so einfacher ist, natürlich zu hassen, als jemanden zu verstehen und halt um Leute wie ich zu verstehen. Und das habe ich ja in meinem Leben in New York immer gemacht, dass ich irgendwann mir auch Zeit nehme, Leute, die anders sind als ich, zu verstehen. Jüdisch, nicht jüdisch. Habe mal ein Projekt gemacht, wo ich halt Queens Boulevard, der lange Zeit eben auch Boulevard of Death genannt worden ist, weil es eben hier auch für Rennstrecken war und immer viele Autounfälle und so weiter waren. Aber eben, das war dann, habe ich dann eben Boulevard of Life genannt und habe dann eben Leute, also interviewt, die hier waren, von dem libanesischen Bäcker bis zum koreanischen Schlosser und so weiter und mir jetzt Zeit genommen habe, die zu verstehen. Und heutzutage mit Social Media kreierst du ja deine eigenen Bubbles, wo Leute dir den gleichen Scheiß hin und her erzählen. Und es ist dann einfach so einfacher, Feindbilder zu haben. Und das siehst du ja überall, also in Europa mit den Wahlen, du siehst hier. Und das ist ein großes Problem eigentlich. Und ja, und leider ist eben der Hass gegen Juden für manche Bevölkerungsgruppen als Teil der eigenen Identität. Leider eben in Europa für viele Muslime ist das eben identitätsstiftend, dass man eben Juden hasst. Und das ist schon ein Problem, dass, also als ich groß geworden bin, hoffentlich wären wir nicht so wie Frankreich. Mittlerweile ist Frankreich viel schlimmer geworden und über Deutschland ist das Frankreich der vor 20 Jahren geworden oder so. Aber es gibt halt immer noch Hoffnungsgeschichten. Also ich war halt nach dem 7. Oktober hier, wir hatten halt diesen libanesischen Laden, wo wir immer unser Hummus und so weiter kaufen. Und dann haben wir halt einfach, also die kennen meine Kinder, seitdem die halt Babys waren und wissen, dass wir jüdisch sind. Ich weiß, dass die Muslime sind. Und wir hatten halt dann schon einfach respektabel miteinander umgegangen, was gut war. Wir haben ja schon echt andere Ansichten, und aber wir können uns darauf einigen, dass eben Krieg und Terror nie gut ist. Aber eben, du siehst halt bei vielen jungen Leuten, dass da eben Glorifizierung von Gewalt da ist. Und
ich wollte dich das nämlich auch gerade fragen, wie bringst du das denn deinen Kindern bei, jüdisch sein in den 2020er Jahren?
Also für meine Kinder, weil die auch in New York groß geworden sind, ist es einfach normal. Es ist ja nicht, dass, also in Deutschland waren wir ja klar eine Minderheit, aber halt die in New York zur Public School, die kennen halt so viele jüdische Leute, die kennen auch, für die ist auch ganz normal, dass Juden eben auch alle möglichen, also ein guter Freund von mir ist aus Laos und ist halt konvertiert zum Judentum, ist halt asiatisch-jüdisch, und das ist für meine Kinder einfach gar, würde es gar nicht hinterfragen. Wenn du halt in Deutschland jemand erzählen würdest, ich kenne einen asiatisch aussehenden Juden, wie ist das denn möglich? Aber das ist halt, für sie ist das ganz normal. Leon war auch lange Zeit hier, leider jetzt vor kurzem auseinandergegangen, aber seine Freundin war Libanesin, nicht jüdisch. Und die haben sich trotz 7. Oktober und so weiter gut verstanden. Also die sind halt hauptsächlich in New York. Aber die sehen halt natürlich auch, dass da eben viel von einigen Gruppen halt eben radikalisiert wird. Und du siehst es ja auch in Deutschland, die AfD-Wähler waren meistens jung. Die Trump-Wähler sind meistens jung. Also in Deutschland, ich habe eine Statistik gelesen, dass diejenigen, die Demokratie gerettet haben, sind die älteren Wähler über 45, während die unter 25 Wähler mehrheitlich zur AfD gegangen sind. Nicht nur im Osten, weil wir sagen mal, ist der Osten, aber ja.
Kannst du dir dann für euch überhaupt vorstellen, eine Zukunft außerhalb von New York? Gibt es sowas wie einen Safe Space für dich anderswo auf der Welt?
Ich meine, deswegen haben wir diesen großen Fernseher, ja, dass wir jetzt hier dann safe Fußball gucken können. Für mich ist New York halt Heimat. Ich habe ja das letzte Mal in Deutschland 1999 gelebt. Also es gab noch die D-Mark, das war noch vor dem Euro, das muss man sich mal reinziehen.
Wow.
Und auch wenn ich mich so fühle, dass ich noch jung bin, bin ich es ja nicht mehr. Aber es ist schwer, mir das vorzustellen, woanders zu leben. Natürlich ist New York auch hart, wenn du älter bist, natürlich. Aber es ist schwer, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwann nochmal neu woanders anfangen würde. Aber you never know. Ne? Aber Deutschland, obwohl ich immer gern zu Besuch da bin, muss ich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, da zu leben Vollzeit. Aber you never know.
Ich habe 2023 in Frankfurt, das war die Frankfurter Buchmesse, fand ja statt quasi nur Tage nach dem 7. Oktober. Und da hat jemand gesagt, ich dachte immer, dass für mich als jüdischen Menschen und für meine Familie dass Europa die so wie so eine Art Spielwiese ist. Ich kann hier in Paris sein, ich kann in London sein, ich kann in Berlin sein. Aber falls es da wieder losgeht, habe ich Israel und ich kann dahin zurück. Das ist so die Backdoor, die immer in meinem Kopf offen geblieben ist. Und diese Tür hat sich gerade für mich verschlossen. Und das ist mir irgendwie so als ganz starkes Bild hängen geblieben, weil ich mir natürlich als nicht jüdische Menschen, die darüber Gedanken gemacht habe, dass Menschen, die heutzutage in Deutschland oder in Frankreich oder in Europa aufwachsen, dass die natürlich traumatisiert sind und immer noch vielleicht diese Angst haben, dass es morgen wieder losgeht und sich immer nach einer Option B umsehen.
Ja, definitiv. Und dann sollten wir moving on to another topic. Aber ich muss sagen, dass das schon Oktober 7 sehr traumatisch war. Und ich bin halt in Berlin am 8. Oktober angekommen. Also mein Vater ist leider am 9. Oktober gestorben, was unerwartet war. Ich dachte eigentlich, ich fahre nur hin, um halt eben im Krankenhaus zu besuchen. Und ich war in Berlin halt eine Nacht, habe ich bei Freunden übernachtet. Und da wurde auf den Straßen halt gefeiert. Also, und das war schockierend, einfach zu sehen, dass da junge Leute, jetzt sind Leute, mit denen ich im Club abhängen würde und so weiter, weil ich natürlich nicht dran denke, dass ich schon viel älter bin als der. Aber wenn ich noch wirklich jünger wäre, wären es dann Leute, mit denen ich halt eben auch groß geworden wäre und die halt eben gejubelt haben, was das Abschlachten und you name it von Juden angeht. Und das war für mich halt sehr schockierend, das zu sehen. Und seitdem ist es ja auch hier in den USA leider sehr abgegangen. Für mich war Israel nie eine solche Option. Ich habe zwar ein paar Mal besucht, aber hat für mich da nie wirklich jetzt so, also ja, wo gefühlt. Aber es hängt wahrscheinlich auch damit, dass ich die Sprache nicht kann. Also ich spreche kein Hebräisch. Und wenn ich halt eben die Sprache könnte, wäre es vielleicht anders. Shame on me, aber fühle mich halt eben mehr Kolumbien verbunden, auch wenn ich halt eben mit starkem deutschen Akzent Spanisch spreche. Aber eben, ja, also.
Wie nennen die dich da? Bist du da? El Alemán.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist interessant. Die Deutschen haben immer gedacht, wo kommen sie denn her? Während die Kolumbianer trotz Akzent, oh, your parents are Colombian. Also das ist automatisch, okay. die wollen mich haben. Das ist also, ja, ist halt, also das Selbstverständnis ist da sehr anders. Ich bin das erste Mal nach Kolumbien gekommen mit meinem Vater, da war ich glaube 16, und ja, hatte halt sehr viele Vorurteile, auch was Kolumbien anging. Also ich dachte, die leben alle in Hütten und so weiter. Also weil eben das Image von Kolumbien auch ganz anders war. Und dann war das so überwältigend. Und ich konnte damals auch kein Spanisch. Also ich hatte ein paar Worte, aber wirklich nicht gut. Und die waren alle so herzzerreißend nett und haben gesagt, hey, das ist deine Heimat hier und bla bla bla. Und ich sage, oh wow, ich hätte das nie gedacht. Und habe dann eben auch deswegen Spanisch studiert. Und jetzt ist es halt lustig, ich bin in New York und da würde ich, also ich identifiziere schon als Latino hier, eben weil so viele Latinos hier es auch gibt. Und ich habe halt viele Latino-Freunde, also Puerto Rican, die überhaupt kein Spanisch können. Also ich bin da sogar so ein Step better, weil ich jetzt schon fließend Spanisch kann, zwar mit Akzent, aber die können überhaupt nichts und sehen aber eben auch so ähnlich aus wie ich so ungefähr, aber sind halt Puerto Ricaner. Und
ich habe aber den Eindruck, wenn ich dir so zuhöre, und damit schwenken wir auch in den letzten paar vom Podcast ein, dass für dich diese, die das hierher kommen, nach New York, wo du ja als, du bist ja wirklich ein Global Citizen in jeder Hinsicht, dass das für dich auch der Ort der Freiheit ist.
Absolut. Ich fand New York, also ich kann ja mal jetzt die Geschichte erzählen, wie ich hier überhaupt gelandet bin. Also ich hatte in Brüssel für eine NGO gearbeitet, ja. European Union of Jewish Students, und war okay. eingeladen dann hier auf eine Konferenz. Und dann hatte ich für so ein Magazin was geschrieben und die hatten irgendein Jubiläum und meinen, hey, wenn du so in da bist, weißt du, wir haben so eine Jubiläumsveranstaltung, hast du Lust zu kommen und eine Präsentation zu machen über deine Arbeit? Und okay, klar, New York, klar. Ich war in Washington, bin im Zug rübergefahren und kam zu der Veranstaltung und meine jetzige Frau machte die Tür auf und sagt, hey, are you the new guy? Was ich nicht war, weil ich eigentlich dachte, ich bin jetzt ein neuer Typ, der für die Organisation. Sie war Journalistin und hat dann eine Story über mich geschrieben für, also, meine Arbeit und so weiter.
Are you the new guy? Was und, für ein toller Beginn von einer Beziehung.
Genau. Und dann hat sie mir halt den Artikel auch zugeschickt und war einen Monat später wieder in New York und hatte auch gar nicht so gedacht an sie, also dass ich jetzt irgendwie da die daten würden soll, oder sie fand mich auch ganz cool und so weiter. Und dann meinte sie, ja, we can go for a drink. Und so, oh, Amerikaner sind so nett, laden einen zum ja, und dann, long story short, we kissed that night. Und ich hatte dann tatsächlich gesagt, okay, wir hatten dann so Long-Distance-Dating für so ein halbes Jahr gemacht, wo sie dann, also ich war halt arbeitsmäßig alle paar Monate in New York. Wow. Und dann ist sie auch ein paar Mal eben nach Europa gekommen. Und da haben wir uns immer, weil ich, weiß ich, war in einer Konferenz in
Du bist Budapest hier hingekommen und dann warst verliebt. Das war also
ja, und dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe meiner Nummer zwei in der NGO gesagt, pass auf, ich habe das Mädchen kennengelernt und der hatte ich auch schon dann ein paar Mal getroffen. Und der, let's do this, I'm just going to New York. If it works out, I'm not coming back. Und wenn es nicht klappt, dann komme ich zurück und ich habe meinen Job halt garantiert. Ja, yeah, okay, let's do it. Ja, wenn du hast 3 Monate Zeit, das rauszufinden. Und
if it works out, I'm never coming back. Finde ich so einen
das,
tollen
genau.
Satz.
Und ich habe natürlich naiv gedacht, ach, ich kenne ja so viele Leute, mit dem Job wird es klappen. Mit dem, und es war alles total schwer. Also ich habe natürlich gedacht, das wird alles easy peasy, aber bin halt wirklich dann eben aus, also deswegen auch und not a New York Love Story. Also es war wirklich für mich, ist New York eben auch eine Love Story gewesen. Und wenn du die Graphic Novel halt liest, ist da halt auch sehr viel von der Real Story drin.
Not a New York Love Story, ja, ist deine neueste.
Die ist jetzt schon vor so 2 Jahren rausgekommen. Okay. Die heißt auf Deutsch In New York. Not the greatest.
Aber nicht eine New Yorker Liebesgeschichte wäre auch irgendwie ein sperriger Titel, oder? Oder wie hättest du es denn gerne genannt?
Nee, das ist schon. Ich
find, das wäre dein Titel gewesen?
Genau, okay. Das ist ja wie so 1980s Song.
Aber Not a New York Love Story geht leichter von der Zunge. Du hast auch heute ein T-Shirt an. Von
genau,
der,
ich habe ja immer.
Da seid ihr beide quasi.
So
vorne
ungefähr,
vorne drauf.
Ja, genau.
Das ein Händchen haltendes Paar, super, super cool. Und inzwischen hast du 20 Graphic Novels, wir haben das vorhin kurz durchgezählt, ja, bevor wir die Mikrofone angeschaltet haben, hier im Regal stehen, allen möglichen Übersetzungen und Ausgaben. Aber du machst auch nach wie vor diesen Job, oder?
Ich arbeite für eine NGO, jetzt wieder eine jüdische NGO, die heißt Bechol Lashon, die machen Jewish Diversity Work, aber durch Arts and Culture. Und
jetzt hast du gerade ein Anti-Hate Scholarship von der Stadt New York bekommen, habe ich gesehen. Stimmt das?
Ja, also und zwar ist es so, ich habe dann, also nach dem, jetzt gehen wir schon wieder beim 7. Oktober, nach dem 7. Oktober, was wirklich sehr traumatisch war und so weiter, kannte auch einige Leute, die halt leider eben auch ermordet worden sind, die beim Festival waren und so.
Du kanntest Leute, also, aus New York, oder?
Nee, aus Israel.
Aus Israel.
Beziehungsweise nicht.
Crazy.
Also, ja, also und unter anderem, also Sari, eine Freundin von uns hier aus Queens, die ist Jemenitin, die ist in Israel groß geworden und ihre beiden Cousins sind ermordet worden auf dem Festival. Aber selbst ohne jetzt den persönlichen Bezug war es natürlich eine Schockgeschichte und ja, und ich musste irgendwas machen. Es gibt von dem Bürgermeister eine Initiative, das heißt also Partners Against the Hate. Mhm. Das ist von dem Office for the Prevention of Hate Crimes. Und das ist so ein Fellowship-Programm, wo halt Leute, die halt in verschiedenen NGOs arbeiten, 6 Monate zusammen lernen. Voneinander, miteinander. Und dann waren wir, was weiß ich, wir waren in einer Moschee in Jamaika beim
also in Jamaica Queens.
Mit Jamaica Queens, ja. Nee, nicht da, genau. Also nicht da. Und also wirklich so wirklich Grassroots, dass du eben miteinander eben für Hate Crime Prevention lernst. Und ich war dann ein Fellow und du machst dann eben auch ein Abschlussprogramm. Du kriegst halt dann ein paar tausend Dollar, um ein Programm zu machen, das zu finanzieren. Und da ich eben, dass ich Comics mache, habe ich gedacht, okay, ich mache eine Comic-Anthologie mit den Geschichten von den Leuten, die mit mir in dem Programm sind.
So wie du das eigentlich machst, seit du hergekommen bist. Du findest diese Menschen und ihre Geschichten und dann machst du Comics für Erwachsene draus und so, so viele Menschen rund um die Welt können sich damit identifizieren und lesen
ich glaube, Storytelling ist wirklich was, was Leute zusammenbringt und alle fanden das natürlich super toll, haben dann ihre Geschichten geteilt und ich habe halt dann versucht, möglichst, also das wirklich so zu machen, dass sie wirklich die Geschichten so erzählen, wie sie sie erzählen wollen. Was nicht unbedingt immer der beste Weg ist, wenn ich jetzt da ein größeres Projekt hätte, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr da
Fact-Checking?
Nicht Fact-Checking, sondern einfach da ein bisschen der Streamlining. Aber oft, weil jeder denkt natürlich, dass alle seine Geschichten super wichtig sind und die tollsten und so weiter und jedes Detail ist wichtig. Aber manchmal muss man einfach Details rausschmeißen, damit es spannender wird. Aber ich habe die Geschichten halt so gelassen, also Kurzcomics, jede 5 Seiten und alle haben es geliebt. Also ich habe es dem Bürgermeister vorgestellt und jetzt haben wir ein paar Funding bekommen und wir machen jetzt mehr Storytelling für Comics und Leute zusammenbringen und auch wenn es wahrscheinlich nur auf so einem Mikrokosmos ein bisschen was nutzt, aber ich werde jetzt auch zu verschiedenen Moscheen gehen und dann mit Jugendlichen mich da unterhalten und wenn das vielleicht denen hilft, vielleicht irgendwann mal eben auch seinen ersten jüdischen Menschen zu treffen, der eben nicht, was weiß ich, so ist wie das Feindbild, was sie im Kopf haben, ist es vielleicht eine gute Geschichte. Und ich bringe halt eben auch Freunde von mir mit, zum Beispiel eben meine Ethiopian Israeli Friends, einfach, dass die mal eben was von dann lernen. Und es sind Sachen, die ich auch schon vorher gemacht habe für Bocholla schon. Also als ich anfing, für Bocholla schon zu arbeiten, so 2018, 19, habe ich zum Beispiel Programme an Unis gemacht. Also hatten wir zum Beispiel an Columbia University eben also eine Serie von Storytelling gehabt, wo ich halt eben Leute, was ich eine irakische Jüdin, die im Irak groß geworden ist und dann rausfand, dass eben ihre Familie jüdisch war und dann nach New York gezogen ist. Und die eben im muslimischen Land groß geworden ist, eben auch mit den ganzen Moslems, die eben im Publikum waren, sich dann eben unterhalten konnte. Und das sind eigentlich wichtig, weil das diese Mensch-zu-Mensch-Kontakte sind, die es halt eben leider in Social Media eben wenig gibt. Also Social Media ist eigentlich der oberflächlichste Kontakt, den du zu Leuten haben kannst, aber es ist leider eben auch der meiste Kontakt, den du heutzutage eben zu Leuten hast. Und das ist eben, glaube ich, das Problem.
Ich habe dich das zum ersten Mal live erlebt bei einem Event der Society of Illustrators. Mhm. Da hast du die Lower East Side zusammengeholt, weil du einen Graphic Novel gemacht hast über eine Legende der Lower East Side.
Genau, also mein Freund Clayton, den ich auch schon seit... Clayton ist ein interessanter Typ, also der lebt immer noch in dem gleichen Ort, in dem er 1979 aus Kanada hingezogen ist. Das war damals eine Bruchbude und sehr gefährlich. Heutzutage ist es immer noch eine Bruchbude, aber es ist halt irgendwie 5 Millionen wert, aber er wird nie ausziehen. Und Keith Haring wohnte halt oben bei ihm. Er kannte auch noch Basquiat und ist halt Künstler, hat interessante Sachen gemacht, aber ist nie wirklich super erfolgreich geworden. Ai Weiwei hat auf seiner Couch lange Zeit geschlafen und Ai Weiweis erstes Foto, das er veröffentlicht hat, ist ein Foto von Clayton, als er verhaftet worden ist. Und Clayton sieht so aus wie ein Member of ZZ Top. Kennst du die gerne? Mit dem langen Bärten und so weiter. So ungefähr sieht er aus. Und wir sind seit Jahren befreundet. Er hat über meine Jewish Walking Tours mich eigentlich kontaktiert, weil Clayton dokumentiert alles Lower East Side. Und er hatte halt von meinen Walking Tours gehört in der Bronx und so weiter und wusste auch, dass ich eben sehr viel fotografiert hatte. Und meinte, hey, I'm doing a book, I need your stuff. I'm like, who are you?
Facebook What? Messenger wieder?
Nee, der rief mich an. Also Facebook, er ist old school. Jemand hat ihm meine Nummer gegeben, aber ohne irgendwie Erklärung, wer bist du, was. Okay, wer sind sie? Okay, let's meet up. Und wir hatten uns aber ganz gut verstanden. Ich habe auch dann was für seine Anthologie beigetragen. Und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und dann hatte ich halt mit den Ghetto Brothers die ganze Sache gemacht. Und da eben auch, dass er sehr viele Ganggeschichten in der Lower East Side dokumentiert hatte, wollte er unbedingt die Ghetto Brothers kennenlernen, die eben noch lebten. Und also Karate Charlie, Black Benji und so weiter, Yellow Benji und Black Benji ist der ermordet worden war. Und anyway, long story short, wir haben uns dann angefreundet und er wollte unbedingt ein Graphic Novel zu seinem Leben haben. Meinte, hey, you're doing all these people. Hey, shit, what about me? Und dann, okay, whatever, we'll do it. Und
es sind very New Yorker Requests. Ich finde die Confidence, die Leute hier haben. You should really write a book about me.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Angebote ich bekomme von Leuten. Ich habe tolle Geschichte und die meisten Geschichten sind nicht wirklich da. Sagen wir so, es wäre sehr schwer zu verkaufen, das Buch.
Aber du könntest ein riesen Business draus machen, wenn du
wolltest. Wenn Leute mich bezahlen würden, das zu machen, dann, hey, can you write my story? Absolutely, ihr könnt sehr, sehr viel machen. Ja, und dann Clayton ist halt ein guter Freund von mir und der war wirklich dann in, der hat auch hat eine sehr coole Baseball-Kappen gemacht, die in den 90ern sehr populär war, also Mick Jagger und so weiter trugen als seine Kappen, aber die meisten Leute dachten, er ist schon lange tot und dann die Graphic Novel war halt eben so, also, ja.
Die heißt?
Clayton, die heißt auch, gibt's auch auf Deutsch, Der Pate der Lois-Zeit.
Super. Hast du eigentlich nach all den Begegnungen über 20 Jahre, ist das vielleicht eine fiese Frage, aber hast du eigentlich einen Lieblings-New Yorker?
Nee, also meine Frau natürlich, muss ich sagen, klar, sie ist auch jetzt nicht da, aber sie ist, falls sie es hört. Nee, also ich habe schönerweise halt viele Leute sind halt hängen geblieben. Also es ist nicht so, dass ich halt, also die Graphic Novels, die ich mache, sind meistens mit Leuten, zu denen ich auch schon länger eine Beziehung habe oder die ich halt eben schon lange erforscht habe. Also es ist nicht so jetzt ein One-Off ganz schnell und dann bleibt es auch hängen. Und das Schöne ist, dass ich eben auch dann viele Welten reingekommen bin, die halt ganz anders sind als meine. Also von daher... Nee, aber ich habe zum Glück halt wirklich soliden Freundeskreis hier. Natürlich dann auch viele Leute, die ich halt vielleicht oberflächlicher kenne, aber dann immer schön, ja, mich freut, wenn ich sie treffe. Und manchmal kommen dann eben auch coole Einladungen zu Sachen, wo man nicht sein könnte. Und manchmal, they drive you crazy. Das ist eben, wie das in New York ist. Leider eben auch seit der Pandemie sind auch einige, also schon viele weggegangen. Also, dass eben die Preise halt immer noch hoch sind. Wenn du halt eben ja keine Einkommen hast und so weiter, ist das schon schwer hier.
Was würdest du sagen, ist dein größter Erfolg, seit du den Kontinent gewechselt hast?
Ja, dass ich eine schöne Familie habe. Also, dass zwei wirklich tolle Jungs habe, die wirklich smart und wirklich gute Menschen sind. Also, die haben wirklich Mitgefühl. Und ich glaube, das ist sowas, was nicht jeder hat leider, inklusive unseres Präsidenten momentan. Aber ich glaube, Mitgefühl ist was sehr, sehr wichtig ist. Und das sehe ich halt bei meinen Kindern, das ist wirklich sehr... Man weiß ja nie, wie man das hinbekommt mit Kindern. Und ich habe wirklich da auch keine Ahnung, wie das jetzt bei uns geklappt hat. Aber ich habe wirklich zwei tolle Kinder, schöne Familie. Also
Ich habe vor ein paar Tagen ein Panel moderiert und da hat eine der Speakerinnen am Schluss gesagt, mein North Star für dieses Jahr, mein Motto, unter dem ich operiere, ist, ich habe es mir kurz nochmal auf den Bildschirm geholt, how do we operate differently if everybody wanted nothing more but to love and be loved? Und es ist mir sehr hängen geblieben, weil ich glaube, alles, was gerade dieses Land nach außen signalisiert, ist genau das Gegenteil.
Ja.
Ich habe heute mit jemandem aus Deutschland lange gesprochen, der gesagt hat, ihr beschimpft uns, ihr beleidigt uns, ihr seid boshaft zu uns, wir sind eure Freunde. Und hat es so sehr verallgemeinert. Ne? Ich war plötzlich die USA, er war plötzlich dort. Und auch das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich frage mich natürlich, jemand wie du, der so viel Empathie hat, so viel Neugier, du hast ja auch gesagt, du gehst immer offen auf Menschen zu, was auch für mich diese Stadt ist. Also das offen aufeinander zugehen, egal wo, was im Hintergrund ist. Wie du damit umgehst jetzt gerade mit dieser Lage?
Es ist nicht einfach. Und ich versuche halt, und wir kommen wieder zum 8. oder 7. Oktober zurück, aber zum Beispiel hatte ich ein Projekt und mit Clayton, der mich angerufen hat, hey, ich habe dieses Projekt, ich möchte, dass du das für mich leitest.
Okay.
Und dann habe ich halt geguckt, wer die Leute sind, weil ich immer sicher gehen will, dass, also ich mache im Moment Research. Und dann eine der wirklich sehr talentierte Designer hatte halt total viel Judenhass auf seinem Social Media. Und meinte, okay, I'm happy to talk to him. Und ich habe so die Baselines. Also wenn jemand eben meine Existenz negiert, also dass er eben nur weil er weiß, was ich bin, halt eben nicht mir erlaubt zu leben, you can't do it. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was jetzt überall in Social Media ist. Und das war eigentlich ein Normalo. Er ist in Ohio groß geworden. Glaube ich, die Eltern oder Großeltern sind Palästinenser. Aber eben, also, er ist Amerikaner eigentlich durch und durch. Aber eben wieder radikalisiert. Und er hat gesagt, I'm sorry, you know, I really want to work with you on this. I can't, you know, with someone who's not even. Also er konnte halt eben keine Gewalt und Terror verurteilen. Er konnte Existenz von Juden nicht. Das war schon zu viel für ihn. Und ich glaube auch, das ist a liability, weil du weißt nie, was er sonst in seinem, wenn er jetzt irgendwo Sachen einschlägt und dann eben für dich arbeitet, it all goes back to you. Und das war eben noch bevor jetzt die Wahlen in den USA waren jetzt und Trump, ich hätte ja nicht gedacht, dass Trump gewinnt. Ich habe sogar noch ein Interview gemacht mit dem Deutschlandfunk, wo die über meine Graphic Novel Liberty und hab dann wieder, it's not going to happen. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ich hab's auch nicht gedacht.
Trotz aller Negativprognosen. Und ich glaube eben dieses mean-spirited, die Schadenfreude und all das eben, was Ja, das ist alles eben, also ich glaube, dass wirklich Social Media daran schuld ist. Deswegen, ich habe zum Beispiel meine Social Media Accounts also gelöscht. Ich habe benutzt gar keine Apps um das und dann, dass ich das nur als minimal benutze. Und das hat meine Seele besser getan, weil du eben dieses Amplification des Negativen, was natürlich eben Clickbait und so weiter ist. Und das natürlich auf Deutsch jetzt alles gar keinen Sinn macht, was ich sage, weil ich so viel Englisch benutze.
Ja, doch, die Begriffe sind
aber
sehr präsent in Deutschland.
Ja, und das ist, glaube ich, das große Problem. Und wie kommen wir davon weg? Also ich habe ja zwei Teenager, die eben nur auf Social Media leben, weil eben so ist man auch mit seinen
Freunden. Die haben auch auf ihrem Handy alles, TikTok, Snapchat.
Ja, genau. Und ich habe zwar versucht, das dann irgendwie, ja, aber eben versucht eben auch zu klären, dass sie trotzdem halt eben kritisch denken und eben überlegen, wo habe ich das jetzt her? Wo ist der, what's the source? Und das ist eben auch das Gleiche mit alten Leuten. Ich habe halt eben auch Bekannte von meinem Vater, die ich halt dann eben mich kontaktiert hatten auf Social Media, nachdem mein Vater gestorben ist, um halt dann eben mit mir in Kontakt zu sein. Und teilweise, was die da posten, die haben auch eben, also es ist eben das Problem, du hast halt eben so viel Missinformation und eben jetzt dadurch das Fact-Checking auch bei Facebook jetzt wieder null und nichtig gemacht wird. Und dann Mark Zuckerberg jetzt sich auch noch sagt, der muss jetzt Toxic Masculinity wieder reinbringen und jetzt eben zum Wrestling-Match geht und so. Es ist lächerlich, aber das ist halt die Welt, in der wir leben. Und ich glaube, man muss sich einfach Zeit nehmen, um Leute zu treffen. Also als ich hier damals hingeflogen bin nach Amerika, ich glaube, es war British Airways, aber in der Airline hatten die einen Slogan, das war A stranger is a friend you don't know. Und das fand ich so cool, das merke ich mir, aufgeschrieben. Ich habe eben noch Oldschool-Notizbücher. Und das ist so mein Lebensmotto geworden, dass du einfach jeden erstmal offen rangehst, auch wenn du vielleicht eben politisch mit dem nicht übereinstimmst und so weiter. Aber eben die Zeit nimmst, zu verstehen, warum er so denkt, wie er denkt. Oder sie denkt. Ich bin oldschool, dass ich eben das Gender Neutral noch nicht so auf Deutsch hinbekomme. Aber und das ist so ein bisschen das, was verloren gegangen ist, glaube ich.
Noch zum Schluss, glaubst du, dass dieses Land da wieder rausfindet?
Ich will es glauben, weil Amerika ein Land ist, was sich immer wieder selbst neu erfindet und immer wieder hin und her pendelt. Deswegen ist es natürlich nicht erstaunt, also es erstaunte viele Polit-Historiker nicht, dass eben nach Obama eben Trump kam, eben das andere Pendel. Was mich jetzt momentan erschreckt, ist eben, dass viele Republikaner, die ja sonst eben Law and Order und so weiter sind, gar nichts sagen.
Es ist jetzt eine andere Stimmung da, die dafür sorgt, dass die Länder weiter oder die Kontinente ein bisschen weiter auseinanderdriften gerade.
Ja, und das ist erschreckend, aber es ist eben nicht Amerika, es ist eben die aktuelle Regierung. Und ich glaube, dass die sich mit vielen ihrer Wählern da auch gerade jetzt ein bisschen verscherzt, weil eben du hast halt Elon Musk, der ja nicht mal gewählt ist, eben also viel Mist baut und viele Leute eben auch, also ich habe Bekannte, die jetzt eben auch ihren Job verloren haben, weil die eben für Federal Jobs arbeiten, also da ist jetzt, also alles Mögliche. Und ich bin nicht sicher, wie die Midterms aussehen werden. Ich hoffe, dass da viel passieren wird, aber du siehst eben auch, dass Demokraten momentan total stumm sind.
Siehst du denn, dass die jüdische Community sich hier verändert in den letzten Monaten?
Also es ist halt wie Amerika selber halt eben auch gespalten ist. Also du hast halt eben Leute, die eben aufgrund des wilden Antisemitismus, den man auch hier erlebt hat, jetzt sagen, okay, super, wir haben jetzt da jemanden, der uns den Rücken stärkt. Also das ist vor allen Dingen eben bei Orthodoxeren, die halt eben auch oft mehr abbekommen haben, weil sie eben auch sichtlich jüdisch waren. Wenn also meine Kinder und so weiter haben halt weniger Probleme auch an Public Schools gehabt, eben weil, ja, die einfach nicht so aussehen. Yeah, yeah. You wouldn't know. So like, ja, yeah, also meisten, grandparents are Colombian, oh ja, yeah. Also die meisten halten halt meine Kinder eben schon irgendwie für Latinos oder eben lernen für Deutschen. Und du hast natürlich auch, dadurch, dass eben amerikanische Juden, vor allen Dingen Jünger halt, sich nie als Minderheit verstanden haben, hast du natürlich auch eine große Gruppe von antizionistischen, weil die halt eben sich nie mit Israel identifiziert haben und das eben auch aus einer sehr gesicherten Perspektive, dass für die halt Judentum hauptsächlich Religion ist und nicht eben Volksgemeinschaft oder whatever you call it. Also da ist halt eben auch da eine große Spaltung da. Und natürlich dann eben auch, wenn du in Florida bist, ist es wahrscheinlich anders, als wenn du in Massachusetts bist. Ja. Also das Land ist halt gespalten und das ist ja auch,
die
jüdische Gemeinschaft ist gespalten. Ich meine, das ist ja auch bei, ich meine, Muslime haben für Trump gewählt, mehrheitlich in Michigan. Und einige profitieren davon. Also er hat halt eben auch einigen Leuten, die halt eben auch reich sind, gute Jobs besorgt, dadurch, dass sie eben ihm die Wahlen in Michigan, Ohio in der muslimischen Community gewonnen haben. Und das heißt, how is this possible? Also, aber ja.
Letzte Frage, was bedeutet das für dich persönlich heute, jüdisch zu sein?
Ich mache mir da gar nicht so Gedanken drüber, ehrlich gesagt. Also es ist, I am what I am. Ne? Das ist, für mich ist es einfach ein Teil des großen Potpourri von New York. Ich fühle mich halt vielen Sachen verbunden. Also ich meine, ich fühle mich, wie du ja auch an hier sehen kannst, an den FC Bayern verbunden, Deutschland verbunden, Münster verbunden. Ich meine, das Wichtige ist einfach, dass du eben über deinen Tellerrand hinausschaust. Also ich habe halt eben auch Freunde, die halt eben, was ich, jüdisch sind und nur jüdische Freunde haben. Und dann sieht die Welt momentan sehr schwarz aus, weil du siehst halt eben, dass da keiner dir hilft. Das heißt aber dann nicht, also als ich zum Beispiel diese Fellowship gemacht habe und dann halt mit Leuten gesprochen habe, denen das gar nicht so bewusst war, wie schlimm es momentan halt auf dem Campus abgeht, und October 7 haben die auch gar nicht so mitbekommen, also weil das eben nur eins von vielen Sachen war, die in dem ganzen Konflikt war. Das war vielleicht nicht irgendwie toll, dass diese Ignoranz bestand, aber es relativierte auch so ein bisschen, dass es nicht so ist, dass die Leute halt da gegen dich sind, weil sie nicht aufsprechen, sondern einfach, weil das denen gar nicht so bewusst war, dass es dir irgendwie so wichtig ist oder so. Und der eine, Mohammed, der ein Imam ist in Elmhurst hier in Queens, hat lange darüber gesprochen, er fand es auch alles sehr interessant, und er ist dann auf March of the Living gegangen. Also das ist diese Veranstaltung, wo eben Juden nach Polen fahren und dann nach Israel. Und der ist Bangladeschi-Moslem, wahrscheinlich so 10 Jahre jünger als ich. Ich fand das ganz spannend und er hat gesagt, I want to do this, can you help me set it up? Und ja, ich glaube, das war wahrscheinlich auch viele Leute, die ihn dann gesehen haben. Ein bisschen strange, das ist eben auch das Comic, was ich da gemacht habe über ihn, weil er eben so einen langen Bart hat, sieht auch wirklich sehr Bangladeschi traditional clothes, und war dann eben bei diesem March of the Living dabei und wollte halt dann lernen. Und er ist aber auch einiger, der sehr viele eben, der also Fundraiser eben für die Kriegsopfer in Gaza macht und so weiter. Und das muss ja keine Contradiction sein. Du kannst ja trotzdem die Menschlichkeit von anderen sehen, auch wenn du vielleicht politisch nicht übereinstimmst. Und das passiert halt so wenig, wenn du auf Social Media nur dein Leben verbringst. Das heißt,
ich finde, was man von dir kann man so viel lernen. Ich habe jetzt auch so wieder so viel gelernt in dem Podcast. Und eine Sache, die du gerade gesagt hast, dass jüdisch sein für dich ist über den Tellerrand zu gucken. Das finde ich großartig. Und du hast ja letztendlich auch die Lösung für vieles, was gerade nicht gut läuft, mitgeliefert vorhin. Das ist nämlich gesagt, wir müssen uns wieder mehr sehen.
Ja.
Wir müssen uns wieder mehr treffen. Ich habe gerade erst mit dem Pfarrer meiner Heimatgemeinde in Nürnberg auf Zoom gesprochen, weil wir unseren kleinen taufen lassen möchten, weil wir auch möchten, dass er irgendwie da seine Heimat wieder hat. Ja. Und der hat das auch gesagt. Und er hat gesagt, der hat jetzt einen Männerzirkel aufgemacht. Und es läuft unglaublich gut. Die sind so dankbar, dass die mal zusammensitzen können im Kreis und einfach offen quatschen, weil das überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Und auch er hat gesagt, in der Pandemie hat das angefangen. Da wurde plötzlich der Ton rau, auch in seiner Gemeinde, und die Leute kommen sich nicht mehr zugehört. Und alles wurde grundsätzlich und emotional und alles ist nochmal losgegangen. Und jetzt ist man dabei, das zu reparieren eigentlich. Ja. Und was du sagst, es klingt so banal, aber es ist leider das, was uns gerade am allermeisten fehlt, und du hast das jetzt über die letzten 20 Jahre, du praktizierst das, und
ja,
jeder kann das lesen, weil du glücklicherweise diese Geschichten dann auch teilst und aufs Papier bringst.
Ja, meine Frau regt sich immer darüber auf, dass ich immer durch die Weltgeschichte hier rum, also wenn ich Meetings habe und sage, hey, shall we do Zoom? I say, oh, you know what, where are you living? Okay, I'll come up to Washington Heights. Und ich mache das also wirklich, also in der Pandemie war es für mich schlimm, weil ich eben das nicht hatte und habe dann eben auch wie alle auf Zoom viel gemacht. Aber eben, deswegen hätte ich auch vorgeschlagen, wenn wir eben das Interview machen, lass uns das lieber in Person machen, weil das einfach ein anderes Gefühl ist. Und das kannst du halt nicht reproduzieren, wenn du halt eben nur Computer zu Computer bist. Und du bist auch schneller abgelenkt. Also wenn ich jetzt auf dem Zoom für 2 Stunden mich unterhalte und dann sehe ich jetzt irgendwie, da ist noch was aus dem Aufräumen oder ich muss noch die Wäsche waschen oder was, whatever. Du bist halt nicht genauso aufmerksam. Und dann macht das manchmal mehr Sinn. Und ich arbeite halt viel mit Leuten, die halt wesentlich jünger sind als ich, und die können das gar nicht. Also eben, dass die das gar nicht mehr so gelernt haben, Menschen zuzuhören. Also dass der Aufnahmefähigkeit nicht anders da ist und du eben, dadurch, dass du eben nur 45 Sekunden TikTok-Videos dir reinziehst und so weiter. Und die Welt ist halt komplexer.
Ich produziere relativ viele Zoom-Shows. Mhm. Und was wir halt gefunden haben als Instrument ist, wir bringen Live-Musik mit. Wir haben Mindfulness, das heißt, die Menschen atmen mit uns, meditieren mit uns, stretchen sich mit uns, die sind also wirklich aktiv mit uns. Die kriegen die Musik geliefert, sozusagen ins Ohr, um zu merken, da passiert was. Und dann haben wir das eigentlich wie eine Fernseh-Talkshow, wir haben jede Minute vorbereitet, um eben die Leute nicht zu verlieren, engagen die ganze Zeit im Chat. Das heißt, wir machen viel mehr, als wir in einem physischen Raum machen würden, um die Leute bei der Stange zu halten. Aber das große Glück, was wir erleben, ist, dass die Zugangsbarrieren gefallen sind. Das heißt, egal wo du auf der Welt bist, solange du connected bist, sei es über Starlink oder dein Phone, du kannst teilnehmen an Communities jetzt auf der ganzen Welt. Du musst aber, wenn du in so einer Stadt wie New York lebst, auch lernen, dass es eine Welt über deinem Bildschirm hinaus gibt, dass das eigentlich der größte Luxus ist, dieses Ortes hier, den man erleben kann.
Es ist also schon toll, was man machen kann. Und natürlich, ich würde sagen, 80% meines Jobs findet halt am Computer statt und so weiter. Aber ich versuche halt wirklich schon, Leute wirklich dann in Person zu treffen oder eben auch was vor Ort zu sehen und so weiter. Und das ist halt sehr wichtig. Es ist zeitaufwendig, es ist manchmal mehr Arbeit.
Julian Woloch, the in-person artist. Vielleicht kannst du dich so nennen. Aber auf jeden Fall bist du das, was du mir am Anfang gesagt hast, a nice guy.
Das habe ich stimmt doch.
Julian, wir geben immer am Ende noch einmal das Mikrofon ab. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Vielleicht kommt bald eine neue Novel von dir raus. Du arbeitest ja immer an mehreren gleichzeitig. Ich weiß auch nie, wann du schläfst.
Ich schlafe zu wenig, das ist wirklich wahr.
Was passiert als nächstes? Was möchtest du uns noch zum Schluss mitgeben?
Ja, ein paar coole Sachen. Also für diejenigen, die in New York sein sollten. Am 10. Mai präsentieren wir Liberty, die Graphic Novel, die ich mit Jörg Hartmann aus meiner Heimatstadt Münster gemacht habe, über die Geschichte der Freiheitsstatue an der Statue of Liberty. Sehr coole Geschichte. Und dann in Deutschland, momentan gibt es mein Buch Thomas Mann 1949, Rückkehr in eine fremde Heimat. Da wird er wahrscheinlich im Juni viel über Thomas Mann hören, das ist ja sein 150. Geburtstag. Und dann im Herbst wird meine Graphic Novel, die ich mit Shandy gemacht habe, in der Schweiz lebenden chinesischen Illustratorin, ich weiß noch nicht, wie der deutsche Titel heißt genau, aber es wird wahrscheinlich Die Abenteuer von Julius Weltschmerz heißen. Ist ein Fiction-Story, die mir in den Sinn gekommen ist, als ich mit meinen Eltern in Balienstadt war, als die Pandemie gerade ausbrach. Und Balienstadt ist sozusagen das Opposite of Ellis Island. Und zwar ist das Auswanderermuseum gibt es da. Also das war damals der größte Auswanderungsport. Meine Mutter ist damals auch aus Kolumbien nach Hamburg gekommen, also an den Hamburger Hafen. Und da ist eine Geister, ich darf jetzt zu viel fragen, aber es ist eine ganz lustige Geschichte mit Geistern und da auch wieder eine Geschichte, wo ich was gelernt habe. Und zwar gab es nämlich ein großes Chinesenviertel in Hamburg und das spielt dann auch eine Rolle, was keiner weiß, aber es eben hatte wie in New York ein Chinatown, gab es in Hamburg das Chinesenviertel und wir haben da tatsächlich viele Sachen in der Graphic Novel rekonstruiert dazu.
Und wer im Mai hier in New York ist, kann dich vielleicht an der Freiheitsstatue.
Genau, 10. Mai, erleben. Ich bin da, glaube ich, von 11 bis 14 Uhr oder sowas.
Liberty.
Hallo sagen.
Eines von diesen großartigen Werken von Julian, und jetzt sage ich es richtig, Woloch. Vielen, vielen Dank, Julian.
Ja, danke dir auch.